Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Es gibt Geschichten, die kennen wir alle. Das Märchen vom Rotkäppchen zum Beispiel. Aber wussten Sie, dass in einer früheren Fassung das Rotkäppchen vom Wolf aufgefressen wird? Kein Jäger, keine Rettung in letzter Sekunde? Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Und ums Erzählen von Geschichten, darum geht es heute in unserem Sachbuchmagazin. Um die durchaus politische Bedeutung von Märchen. Darum, warum wir uns und wie wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Alltagsgeschichten, genauso wie die ganz große Menschheitsgeschichte. Und es geht um eine kleine, unscheinbare Apparatur aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts. Eine Chronologiemaschine, die das Verständnis von Geschichte so grundlegend über den Haufen geworfen hat, dass sie die Französische Revolution erst möglich gemacht hat. Aber vielleicht habe ich diese Geschichte jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das werden Sie erfahren. Das und noch eine Menge mehr übers Geschichten erzählen. Heute in der Lesart. Herzlich willkommen. Ein bisschen Pappe, Leim, ein Endlosstreifen Papier und zwei kleine Kurbeln. Fertig ist die Chronologiemaschine. Jacques Barbeau-Dubourg hat diese Chronologiemaschine erfunden in Frankreich am Vorabend der Französischen Revolution, und das ist vielleicht auch kein Zufall. Die Kunsthistorikerin Astrid Schmidt-Burkhardt hat sich auf die Suche nach dieser sensationellen Erfindung gemacht und sie hat ein Buch darüber geschrieben und ich habe sie eingeladen. Guten Tag, Frau Schmidt-Burkhardt.
Guten Tag.
Bevor wir darauf kommen, was eigentlich das Großartige an dieser kleinen Apparatur ist, müssen wir vielleicht erstmal genauer begreifen, wie das Ding aussieht. Also ich habe gerade schon gesagt, Papier, Leim, zwei Kurbeln. Erklären Sie mal, wenn ich so eine Chronologiemaschine in der Hand habe, was halte ich dann in meinen Fingern?
Also Sie hätten ein kleines Köfferchen, ein Arztköfferchen in der Hand, das etwa 3 Kilogramm wiegt. Das sind zwei Eigenschaften, die für die Rezeption und vor allem auch für den Gebrauch der Chronologiemaschine entscheidend sind. Denn es ist klein, das Gerät, der Apparatur aus, wie Sie gesagt haben, aus Papier, Pappe und etwas Leim. Es ist klein und es ist leicht. Das hat den großen Vorteil, dass es sich eben auch als Objekt, als Spielobjekt, als Spielzeug im weitesten Sinne des Wortes eignet.
Und dann klappe ich das Ding auf und dann habe ich in der Mitte ein gespanntes Papier und rechts und links sind ja eigentlich Papierrollen und da kurbel ich dann. Was mache
völlig
ich da?
Richtig. Sie klappen den Apparat in der Mitte auf, dann spannt sich das 16,5 Meter lange Papierband, Kartenband, Geschichtspanorama auf. Das spannt sich dann zu einer Fläche, die Sie mit beiden Händen bedienen, an den Kurbeln. Von der einen Kurbel wird abgerollt und bei der anderen Kurbel wird das Papierband aufgerollt, sodass Sie quasi vor sich ein permanentes Bewegtbild haben.
Mich hat das spontan an eine Miniatur-Tora erinnert, die ja auch ähnlich gerollt ist, auch wenn sie nicht diese Apparatur hat. Sie sind trotzdem der Meinung, dass diese Chronologiemaschine etwas ganz bahnbrechend Neues war. Können Sie das erläutern?
Ja. Sie steht am Anfang der Mobilisierung der Bilder in der Wissenschaft vor allem und insbesondere in der Geschichtskunde, die ja erklärtermaßen als langweilig, als spröde, als zeitraubend empfunden worden ist.
Böse.
Jedenfalls, wenn ich mich an meinen Unterricht erinnere. Und ich habe hier nur die Kriterien von Barbeau-Dubourg genannt. Und diese Maschine, dieser Apparat, muss man sagen, dieser Papierapparat, erlaubt es nun buchstäblich im Handumdrehen aus dieser zeitraubenden Zeitkunde plötzlich eine interessante Wissenschaft zu machen. Ich halte die Chronologiemaschine für ein Objekt der fröhlichen Wissenschaft im besten Sinne des Wortes. Und darin liegt eigentlich ihr sensationeller Durchbruch innerhalb der Lern- und Lehrmedien im 18. Jahrhundert, der bis heute eigentlich sich fortsetzt, wenn wir nur an die Mobilisierung im Sinne von Thomas Alva Edison denken, also die Mobilisierung von Lehr- und Lernmedien unserer Tage.
Dass das so etwas komplett Neues war, wie Sie das beschreiben, liegt ja auch daran, dass diese Papierrolle, diese 16,5 Meter, die Barbeau-Dubourg dafür entwickelt, gedruckt und immer wieder aktualisiert hat, er hat das eine Kartchronographie genannt, dass das ja auch was ganz Neues ist. Das ist Text, das ist Grafik, das ist Landkarte. Was ist das?
Barbeau-Dubourg hat eine Umwertung der Chronologie vorgenommen. Er spricht ja ausdrücklich von Chronographie, das heißt dem Aufzeichnen, der Verbildlichung von Geschichte. Man muss sich vorstellen, dass man auf dieser meterlangen Karte die gesamte Universalgeschichte abgebildet, abgezeichnet, abillustriert hat.
Soweit er sie kannte.
Soweit er sie kannte. Und damals kannte man sie von Adam und Eva bis in seine Jetztzeit. So ist das zumindest das Ansinnen des Autors. Und diese Karte hat er ausgefüllt mit Begriffen zu Ereignissen, bedeutenden Ereignissen der Zeit, soweit man sie kannte, und mit herausragenden Persönlichkeiten, einschließlich der Politiker, sprich der Herrscher der Zeit. Und das Besondere und Interessante dieser Karte ist, dass Babu Dubourg auch eine Art Kommentierung vorgenommen hat, all dieser Informationen in Form von Symbolen. Er hat einen kleinen Symbolapparat, eine Liste von Symbolen, an der er sehr lange und ausführlich gefeilt hat, entworfen, um die einzelnen Informationen auch bewerten zu können. Das heißt, der Betrachter und die Betrachterin sollten nicht nur lernen, sondern sie sollten sich auch ein moralisches, wenn ich das so sagen darf, ein moralisches Geschichtsbild aufgrund der Vorgaben, die Babu geleistet hat, machen.
Maschine chronologique, so hat Diderot dieses kleine Gerät genannt. Das könnte man auf verschiedene Art und Weisen übersetzen. Sie übersetzen es als Chronologiemaschine. Bin ich jetzt ein bisschen spitzfindig, wenn ich sage, dass Sie damit auch ausdrücken wollen, dass diese Maschine die Chronologie nicht nur abbildet, sondern eigentlich auch Macht herstellt?
Also zunächst einmal erlaubt das Französische die Übersetzung des Begriffs von Diderot im Deutschen zur Chronologiemaschine. Das ist grammatikalisch möglich und machbar. Ich profitiere davon für meine These, dass Babu Dubourg versucht, auch ein avanciertes Geschichtsverständnis im Geiste, im Zeitgeiste des 18. Jahrhunderts zu entwickeln, das darauf hinausläuft, dass die Geschichte eben kein Los, kein unabfindbares Los, wie etwa das große Erdbeben in Lissabon, war, sondern dass sie zu jenen Dingen gehört, die machbar sind, die gestaltbar sind, die in die Zukunft hinein programmiert werden müssen durch die Akteure bzw. durch die Leser und Betrachter seiner Chronologiemaschine.
Damit sind wir vielleicht bei dem Gedanken, den ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es ja vielleicht kein Zufall ist, dass diese Erfindung in die Welt gekommen ist, ein paar Jahre vor der Französischen Revolution. Sie schreiben zwar an einer Stelle, naja, die Chronologiemaschine ist keine Revolutionsmaschine, aber Sie schreiben gleichzeitig auch, ohne Schaubild keine Französische Revolution.
Das ist die Ausgangsthese meines Buches, die mich gereizt hat, ihr nachzugehen, weil ich als Bildhistorikerin der festen Überzeugung bin, dass neben der Wissensübermittlung in Zahlen, neben der Wissensvermittlung in Buchstaben, sprich in Worten, in Texten, ein drittes hinzukommt, und das sind die Bilder, die uns nachhaltig anregen zum Denken wie zum Handeln. Und die Chronologiemaschine bietet mit einem Leerraum, mit leeren Karten am Ende der Geschichte, der Chronologiegeschichte, eine Zeitspanne von 2 Generationen oder 50 Jahren, die der Betrachter, die Betrachterin selber nach Auffassung von Babu Dubourg auszugestalten hat. Und all das, was man im Laufe der Chronographie lernen kann, soll dann in die Zukunft projiziert angewandt werden. Das ist ein Aspekt, aber der andere Hinweis, den uns Babu Dubourg gibt, ist ein begrifflicher, nämlich der Revolutionsbegriff. Mhm. Zunächst einmal spricht er selber von Révolution des siècles, also vom Rotieren, würde ich sagen, vom Rotieren der Jahrhunderte. Dieser Begriff ist bekanntermaßen aus den astrologischen Gesetzmäßigkeiten abgeleitet. Er hat aber im Bedeutungskern noch einen ganz anderen Nebenklang, noch eine ganz andere Semantik. Und das ist tatsächlich die Umbildung der Gesellschaft in unserem heutigen Verständnis von Revolution, also die Neugestaltung des Staates in einer anderen Form. Babu Dubourg hat mit Sicherheit nicht die Idee einer Demokratie vor Augen gehabt. Was ihm jedoch sehr wohl bewusst war, waren die Entwicklungen jenseits des Großen Teichs. Ich meine damit die amerikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen.
Er war befreundet mit Benjamin Franklin.
So ist es. Und er hat ihn und seine Mitstreiter in Wort und Tat unterstützt, bis hin zur finanziellen Unterstützung, die Babu Dubourg am Ende seines Lebens fast in den Ruin geführt hätte.
Frau Schmidt-Burkhardt, wir haben jetzt vorhin darüber geredet, warum diese Erfindung politisch so wichtig war. Gucken wir uns jetzt nochmal die Ästhetik an, weil Sie nennen das auch eine kinematografische Lernmaschine. Eine Papierrolle als Vorläufer des Kinos ist aber vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, oder?
Es mag hochgegriffen sein, Aber der Idee nach ist die Chronologiemaschine der Vorläufer dessen, was wir heute Wandelpanorama nennen, also jene vorkinematografischen Spektakel, bei denen die Besucher im 19. Jahrhundert Dampfschifffahrten machen konnten, indem sie sich gefühlt haben, als ob sie auf einem Dampfschiff sitzen und links und rechts läuft die Landschaft an ihnen vorbei, oder Zugfahrten bis hin zu Feldzügen, zu Kriegen, die auf diese Art und Weise wiedergegeben wird. Babur benutzt genau dieses Modell oder entwickelt es, er gilt ja nicht umsonst als Erfinder dieser Lerntechnologie, benutzt es, um einfach einen anderen Wissensinhalt zu transportieren, weil er als Quereinsteiger, so meine These, viel besser wusste, wie man Wissen zu vermitteln hat. Denn er war ja ein ausgebildeter Arzt. Das heißt, er war gewohnt, mit großen Tableaus, mit großen Illustrationen zu arbeiten und hat sich selber auch an solchen betätigt und entsprechend gute Illustratoren bzw. Kupferstecher ausgewählt. Die Karte selber ist interessanterweise von einem Buchbindermeister gestochen worden, der gleichzeitig das Know-how hatte, um aus der langen Geschichtskarte auch einen Apparat zu basteln.
Sie haben vorhin schon den Begriff der fröhlichen Wissenschaft benutzt und das macht ja wahrscheinlich auch Spaß, sich da so durchzurollen durch die Geschichte. Wie wichtig war denn Babur Dubourg dieser, ich sag mal, Fun-Faktor bei der Wissensvermittlung?
Ich würde die Frage damit beantworten wollen, dass Babur Dubourg die fröhliche Wissenschaft damit begründet, dass er mehrere Sinne gleichzeitig anspricht. Mhm. Es ist ein multisensorisches Objekt. Und wir wissen aus der Wahrnehmungstheorie, dass das die beste Methode ist, Wissen nachhaltig zu erwerben. Das heißt, Babur Dubourg hat ganz bewusst den Sehsinn angesprochen. Er hat ganz bewusst also die Hand in Einsatz gebracht, also das taktile Moment. Und er hat eben, das finde ich ja noch das viel bedeutendere Moment, auch die Akustik eingebaut. Wenn man die Maschine mit beiden Händen kurbelt, dann stellt sich so neben dem visuellen Rauschen auch noch so ein akustischer Teppich ein, der hilft, die Wahrnehmung zu verdichten.
Und die Geschichte der Menschheit ganz neu zu begreifen mit dieser Maschine, dieser Chronologiemaschine. So heißt auch das Buch von Astrid Schmidt-Burkhardt, Die Chronologiemaschine. Babur Dubourgs Aufbruch in die historiografische Moderne. Das Buch kostet 48 Euro, ist vierfarbig gedruckt, durchgehend mit ganz vielen tollen Bildern, erschienen im Lukas Verlag. Dankeschön für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Geschichte vom Rotkäppchen, die kennt wahrscheinlich jeder. Das Mädchen mit der roten Kappe will die kranke Großmutter am Ende des Waldes besuchen. Entgegen dem mütterlichen Rat lässt sie sich unterwegs von dem Wolf in ein Gespräch verwickeln und vom Weg ablenken. Der Wolf läuft voraus, verschlingt die Großmutter und als das Rotkäppchen dort ankommt, kann nur der Jäger noch ihr Leben retten. Ende gut. Alles gut. Was würden Sie sagen, wenn ich jetzt behaupte, stimmt gar nicht. Da kommt kein Jäger zur Rettung. Der Wolf verschlingt nach der Großmutter auch noch das Rotkäppchen. Beide tot, Märchen aus. Was erzählst denn du für eine Geschichte, würden Sie da vielleicht sagen. Und genau darum geht es jetzt, ums Geschichtenerzählen. Der Kulturwissenschaftler und Germanist Hermann Bausinger, der hat nämlich vor seinem Tod im letzten Jahr ein Buch vom Erzählen geschrieben. Es ist jetzt nach seinem Tod erschienen und Helmut Böttiger hat es gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, also das Rotkäppchen, das kommt jetzt auch in diesem Buch von Hermann Bausinger vor. Das gerettete Rotkäppchen genauso wie das gefressene Rotkäppchen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ja so eine Geschichte, wo man denkt, die Brüder Grimm haben das jetzt fest ins Buch eingeschrieben, der Geschichte, und das ist unverrückbar. Hermann Bausinger zeigt aber an vielen Beispielen auf, dass Geschichten immer im Fluss sind, dass Stoffe nicht ein für alle Mal endgültig sind. Und das Rotkäppchen ist auch kein klassisches deutsches Volksmärchen, wie es im 19. Jahrhundert dann erzählt wurde, sondern es gibt viele Vorgeschichten und es gibt eine französische Vorlage, die die Brüder Grimm benutzt haben, die noch bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht in einer Sammlung von Charles Perrault. Und da ist tatsächlich das Rotkäppchen zum Schluss mausetot. Der Wolf frisst Großmutter und das Rotkäppchen und es bleibt nichts mehr übrig. Und die Brüder Grimm haben daraus eine andere Version gemacht, um so ein bisschen den moralischen Zeigefinger zu betonen. Das hat so eine moralische Implikation. Das geht aber nur gut, wenn du dich gut verhältst und wenn du den Regeln der Eltern immer gehorchst und das machst, was man dir sagt.
Die Moral von der Geschichte eben. Das heißt, es geht Hermann Bausinger nicht nur einfach um Märchentraditionen, sondern auch um um ja diese Pädagogik oder vielleicht auch eine ja fast politische Botschaft, die da drin steckt?
Im 19. Jahrhundert war das sehr stark. Die Märchen der Gebrüder Grimm haben immer so einen moralischen Impetus, der vor allem in der Pädagogik, die dann im 19. Jahrhundert für das Bürgertum, das ja politisch nie eine Rolle spielte, aber dadurch in solchen Disziplinangelegenheiten umso rigider vorging, diese Moral, dieses Inkorporierte wird durch die Märchen betont, wird auch durch die Fabeln betont. Und gleichzeitig haben diese Geschichten, wie sie erzählt werden, immer auch so eine Doppelbödigkeit. Man kann sie erzählen, je nach politischer Ausrichtung. Und eine der eindeutigsten Geschichten sind die Hexenprozesse im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit, auch noch bis ins 17., also sogar 18. Jahrhundert. Wie die Geschichten erzählt werden, führt dann zu politisch gewünschten, von der Macht gewünschten Haltungen auch im Volk. Also da gibt es keine Eindeutigkeit, wie man sie gerne hätte.
Zieht denn Hermann Bausinger auch eine Linie von diesen Hexengeschichten, Märchen und Sagen zum Heute?
Fake News sind ja heute in aller Munde und die Fake News gab es schon früher. Zum Beispiel hat der Bausinger eine schöne Geschichte, wie in der Revolution 1848 in den Wochen vor den entscheidenden Schlachten in Süddeutschland der sogenannte Franzosenlärm eine große Rolle spielte. Da wurden Geschichten weitererzählt, dass die Franzosen kurz davor wären, einzumarschieren in Deutschland. Das hatte überhaupt keine reale Grundlage, aber das verselbstständigte sich so, dass jeder daran glaubte und heute noch in den Dorflegenden das eine große Rolle spielt, dieser Franzosenlärm. Aber es gibt auch andere Beispiele, wie Ernst Jünger in seinem Tagebuch. Da geht es immer um die Geschichte, dass er einen Stahlhelm hat. Und in der ersten Fassung seines Tagebuchs ist dieser Stahlhelm von ihm dann erbeutet worden im Nahkampf mit einem Engländer. Und je weiter die Tagebücher voranschreiten und je häufiger sie überarbeitet, desto weiter entfernt ist dann der Engländer. Also wie man es gern haben möchte, so kann man auch die Geschichte erzählen und der Interpret muss sich dann selber einen Reim drauf machen.
Ja, Geschichten erzählen sagt eben auch immer eine Menge über einen selber aus. Das Buch, das heißt ja jetzt im Untertitel Poesie des Alltags und da gibt es ja tatsächlich eine Menge Formen und Spielarten des Erzählens. Wie stellt Hermann Bausinger das dar?
Also Geschichten spielen ja heute auch noch eine entscheidende Rolle im Alltag. Da ist Hermann Bausinger Spezialist und hat das Beispiel der Bushaltestelle. Wenn man wieder mal vergeblich auf einen Bus wartet, der nicht kommt, dann gibt es so eine Warteschlange. Und jeder fängt dann plötzlich an, obwohl man sich nicht kennt, eine Geschichte zu erzählen, wie man schon einmal vergeblich auf den Bus gewartet hat, wie der Zug mal Verspätung hatte. Und so entspinnen sich dann Geschichten, wo der Einzelne sich auch inszenieren kann, sich wichtig machen kann. Und entscheidend ist der Moment, wenn man tatsächlich auch eine Geschichte erzählen will, wie man dazu kommt, diese Geschichte überhaupt erzählen zu können, wie man den Einstieg findet, wie man die Aufmerksamkeit
dass
auf
die
sich
anderen überhaupt zuhören wollen,
dass die anderen zuhören wollen. Da gibt es dann Techniken, die auch sehr stark etwas mit Selbstdarstellung zu tun haben. Und Geschichten sind oft auch Selbstinszenierung des Erzählenden.
Spannend. Hermann Bausinger, ich habe das ganz am Anfang schon gesagt, der ist ja im vergangenen Jahr gestorben, im Alter von 95 Jahren. Ich habe ihn vor 3 Jahren hier zuletzt in der Lesart eingeladen gehabt und da hat er mich wirklich sehr beeindruckt, auch weil er so toll erzählen konnte. Was war denn Hermann Bausinger für ein Mensch, dem das Erzählen so wichtig war?
Ja, in Schwaben, in Süddeutschland ist er schon zu Lebzeiten lange eine Legende gewesen. Er war in Tübingen, war eigentlich so ein Volkskundler, wo das Erzählen, orale Erzähltradition natürlich eine ganz große Rolle spielt. Ist so eine Art europäischer Ethnologe, der sich auf die Schwaben spezialisiert hat. Der erzählte auch zum Teil sehr lustige Geschichten, zum Beispiel, wie man in Schwaben das Wort Handy erfunden hat. Das kommt nämlich aus dem verwunderten schwäbischen Ausruf, als einer zum ersten Mal das Handy gesehen hat. Handy, Keu, Schnur. Das ist natürlich.
Haben die kein Kabel, ja.
Das ist so eine der Geschichten, da man merkt, er ist relativ verwurzelt in seiner Tradition, aber gleichzeitig auch ein wirklich sehr profunder Wissenschaftler, der sich allerdings in Bezug aufs Erzählen auch gegen das modische Wort des Narrativs wehrt. Er sagt, wenn aus einem Affentheater ein Primatennarrativ wird, dann hat sich die Wissenschaft zu sehr verselbstständigt und gefällt sich zu sehr selbst. Und Hermann Bausinger ist immer auf dem Boden geblieben.
Das sagt Helmut Böttiger über Hermann Bausinger und über dessen Buch haben wir gerade geredet. Vom Erzählen, Poesie des Alltags. Das kostet 22 Euro und ist im Hirzel Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
In unserem Sachbuchmagazin sehen wir uns ja heute an, wie wir Menschen uns unsere eigene Geschichte erzählen und vielleicht auch konstruieren. Und jetzt zoomen wir mal raus, und zwar richtig weit. So weit, dass wir den ganzen Planeten in den Blick nehmen. Die Menschen, die krabbeln jetzt nur noch so wie Ameisen über die Oberfläche und die sind aus Sicht der Erde ja eigentlich auch erst einen Wimpernschlag lang da. Es ist jetzt, und das ist der Clou, trotzdem in den letzten Jahren in Mode gekommen, diese wenigen Augenblicke der Menschheit als ein eigenes Zeitalter zu bezeichnen, als Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Und genau damit, mit dem Anthropozän, befasst sich auch der Geologe Christoph Antweiler in seinem Buch Anthropologie im Anthropozän. Also auch damit, ob das überhaupt ein sinnvoller Begriff ist und warum die Idee des Anthropozän so viel über den Haufen wirft. Guten Tag, Herr Antweiler.
Schönen guten Tag, Herr Rapanzel. Seien Sie begrüßt.
Ich habe das jetzt arg verkürzt. Das Anthropozän ist natürlich nicht einfach nur das Zeitalter des Menschen, sondern ja, Sie schreiben das Zeitalter, in dem der Mensch zur prägenden Kraft auf dem Planeten geworden ist. Was heißt das?
Das heißt, dass die Menschheit derartig intensiv, dauerhaft und wahrscheinlich unumkehrbar unsere Geosphäre prägt. Also es ist nicht der ganze Planet, aber es ist die Geosphäre, also die Hüllen um die Erde rum, die werden durch den Menschen derartig intensiv geprägt, dass es heute eigentlich keinen Ort der Welt mehr gibt, auch nicht in der inneren Mongolei oder in der Arktis, wo nicht menschliche Spuren zu finden sind. Und der Clou der These ist nun, dass Geologen, die in sehr, sehr langen Zeiträumen denken und sehr konservative Menschen sind normalerweise, dass die überlegen, ob diese kurze Phase, die vielleicht erst seit 70 Jahren oder vielleicht auch seit 200 Jahren angesetzt wird, ob man der schon den Titel einer geologischen Epoche gibt. Und darin liegt das Alarmsignal eigentlich.
Das klingt erstmal wirklich völlig verrückt und ich habe mich da schon auch gefragt, ist das vielleicht selbst schon wieder ein Zeichen menschlicher Hybris?
Ja, das könnte sein. Und das ist auch die größte Kritik, die jetzt aus kulturwissenschaftlicher Seite kommt. Und ich bin ja nicht nur Geologe, sondern ich bin Ethnologe, der aber vorher Geologie studiert hat. Da ist die Kritik, ja, der Mensch macht sich schon mit dem Namen Menschenzeit oder Zeitalter des Menschen oder Mensch macht Epoche, als wäre er sozusagen der Oberkönig der Geschichte. So ist das nicht zu sehen, denn eine zentrale Einsicht ist, dass der Mensch zwar diese Geosphäre so extrem prägt, aber das oft in ungeplanter Weise und unkontrollierbarer Weise geschieht. Es ist eben nicht so, dass wir die Erde im Griff haben, im Sinne von, dass wir das kontrollieren könnten.
Ich lese bei Ihnen, es geht darum, dass für die Formung der Erdoberfläche der Mensch und das, was er so tut, eigentlich bestimmender geworden ist als Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis. Da stellt sich schon die Frage, ist der Mensch eine Naturkraft oder eine Naturkatastrophe?
Ja, also er ist eine Naturkraft, aber diese Formulierung ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Aber ich sage Ihnen mal einfach ein einzelnes Faktum, was ich zunächst nicht glauben wollte und eigentlich bis heute nicht gern glauben will. Wenn wir das, was Menschen alles gebaut haben, also alle Straßen, alle Gebäude, alle Tunnels und so weiter, auf die Landfläche der Erde gleichmäßig ausbreiten, dann liegen auf jedem Quadratmeter 50 Kilo. Auf jedem Quadratmeter.
50 Kilo?
Ja, das nur mal so als nicht Fun Fact.
Das ist jetzt schon anschaulich. Noch anschaulicher machen Sie es direkt im Vorwort, indem Sie sich eine Geoanthropologin der Zukunft ausdenken, die im Quintär, also im erst noch kommenden nächsten Zeitalter, Ausgrabungen macht. Was findet die?
Das, was wir als Student mal früher vor 30 Jahren locker Cola-Stratigraphie genannt haben, ja, also eine Schicht von Cola-Dosen. Was sie konkret finden wird, sind Schichten, die eindeutig, wenn die Menschheit vielleicht schon lange ausgestorben ist und diese Geoanthropologin vielleicht nur ein Automat ist, sie findet Schichten, die eindeutig der Zeitalter des Menschen zuzuordnen sind, in Form von Plastik, in Form von Metallen, in Form von Radionukliden. Und zwar jetzt das Besondere, erdweit, also eine erdweite Schicht, das ist nämlich die Voraussetzung für eine geologische Epoche, dass sie nicht nur irgendwo, sondern überall zu einer aus geologischer Sicht gleichen Zeit eine eindeutige Schicht, sozusagen die Spuren des Menschen als Leitfossil.
Das heißt, Beton könnte in der Zukunft ein ganz normaler Gesteinstypus sein.
Ja, oder es gibt wunderbare Bezeichnungen, zum Beispiel Plastiglomerate. Das sind also Konglomerate, Fachbegriff aus der Geologie, wo Steine zusammengebacken sind und da ist jetzt Plastik drin. Ja? Und das wird sozusagen in der Zukunft zu finden sein. Aber Vorsicht, das Ganze ist natürlich eine Hypothese. Denn wir wissen ja gar nicht, wie lange die Spuren des Menschen wirklich in geologischer Zeit erhalten bleiben. Insofern sind da auch viele Spekulationen drin. Und es ist ja in diesem Jahr ganz hoch die Diskussion, ob das formalisiert wird. Und zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Als Ethnologe finde ich das einen zentral wichtigen Begriff, der die Multikrise, es geht eben nicht nur um Klimawandel, sondern es geht um Wandel der Böden, der Meere und so weiter, der das auf den Griff bringt. Andererseits als Geologe ist die Phase mir einfach viel zu kurz.
Man merkt das schon, es ist eben dann, wenn man das so denkt, nicht nur eine wissenschaftliche Frage, wo sich dann schon die kulturwissenschaftliche Sichtweise und die geowissenschaftliche Sichtweise vielleicht widersprechen. Es wird auch sofort zu einer sehr, sehr politischen Frage. Hat Sie das auch gereizt an dem Thema?
Ja, das hat mich, obwohl ich mich immer für unpolitisch gehalten habe, aber hat mich schon gereizt. Es ist ein sehr politisches Thema, weil es ist natürlich das Anthropozän, das hebt die herkömmliche Gesellschaftskritik zwar nicht auf, gibt die aber einen ganz neuen Rahmen. Und der ist nicht einfach nur global und ökologisch, sondern eben auch tiefenzeitlich, ja, dass man eben die Wirkung des Menschen in ihrer tiefenzeitlichen Dimension sieht und dann erscheinen sie so plötzlich und so katastrophal und das wirft die Frage nach einem grundlegenden Umbau unserer Wirtschaftssysteme und unserer Lebensweise auf. Und jetzt, zwar mehr als Nachhaltigkeit. Bei der Nachhaltigkeit geht es eigentlich nur um die nächste Generation und hier geht es um viel fernere Zukünfte.
Obwohl Sie jetzt so brennen für diesen Begriff, habe ich auch durchaus beim Lesen Ihres Buches den Eindruck gehabt, dass Ihnen der Begriff Anthropozän eigentlich zu inflationär verwendet wird und zu unbedacht, schreiben Sie an einer Stelle.
Ja, eindeutig. Also man könnte sagen, es gibt dermaßen viele Neuschöpfungen. Wir leben eben nicht im Anthropozän, sondern kulturwissenschaftlich jedenfalls im Neologismozän. Ja, also ich, ein Kollege und ich, wir haben zusammen, also er hat schon über 100 Begriffe mit dem Zähn gesammelt und insgesamt sind wir jetzt auf 130 gekommen. Und das zeigt eben, dass der Begriff ein enormes Potenzial für Diskussionen hat, aber er wird natürlich auch für akademisches Surfing benutzt. Und ich bin eben der Meinung, dafür ist er viel zu wichtig.
Im Untertitel heißt Ihr Buch Theoriebausteine für das 21. Jahrhundert. Das kommt ziemlich wissenschaftlich daher. Es ist auch ein sehr wissenschaftliches Buch. Wen hatten Sie denn im Auge? Für wen haben Sie diese Theoriebausteine entworfen? Für die Politik, für die Wissenschaft, für die gesellschaftliche Debatte?
Also das Buch ist knapp 700 Seiten dick. Ja. Deswegen sage ich zunächst mal für Wissenschaftler. Ich habe es aber versucht, trotzdem relativ verständlich zu schreiben. Und das Buch hat ein extrem langes Literaturverzeichnis und ein extrem langes Glossar, aber keine Fußnoten. Insofern ist es nicht nur für Wissenschaftler geschrieben. Das Buch versucht eben vor allem die kulturwissenschaftliche Sichtweise und die geologische Perspektive zusammenzubringen. Und das gibt es so noch nicht. Der Verlag wollte übrigens direkt den Untertitel haben, eine Theorie für das 21. Jahrhundert. Aber
das war ihm zu groß.
Die Reste von Bescheidenheit, die bei mir noch vorhanden sind, die haben das verhindert.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das ist ein sehr junges Zeitalter, wenn man es denn überhaupt so definieren mag. Sie haben mal so 70 Jahre in den Raum geworfen. Das könnte so ein Zeitraum sein. Es wird ja vielleicht auch eine sehr, sehr kurze sein, denn diese Geoanthropologin, die ich vorhin erwähnt habe, die Sie sich ausgedacht haben, die erforscht ja auch das Ende dieses Anthropozäns. Und wann ist das?
Das kann man nicht sagen, aber wenn man das in geologischen Zeiträumen sieht, dann sind wir dabei, in kürzester Phase nicht etwa nur das Verschwinden vieler Arten auf unserer Erdoberfläche zu bewirken, sondern auch uns selbst bestimmte Lebensgrundlagen zu entziehen. Und da sind wirklich existenzielle Fragen der Menschheit betroffen. Und wir müssen schnellstens zu politischen Lösungen kommen, wie wir trotz der kurzfristigen politischen Wahlperioden zu längerfristigen politischen Einigungen kommen.
Das ist dann so der Blick in die Zukunft. In der Lesart hier in unserem Sachbuchmagazin, da sehen wir uns ja heute an, wie wir Menschen uns Geschichten erzählen, Geschichten über uns selbst. Jetzt könnte ich sagen, die Anthropologie im Anthropozän, über die Sie geschrieben haben, ist vermutlich auch eine Menschheitserzählung. Was hoffen Sie denn für die Zukunft, was für eine Menschheitserzählung wir dann nach dem Anthropozän uns erzählen können?
Ja, wenn Sie nach der Hoffnung fragen, ja, und nicht nach meiner Vermutung, wie es läuft. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir uns Menschen zu einer Lebensform transformieren, die nicht derartig imperial ist oder andere Menschen, andere Räume, die Rohstoffe ausnutzt, sodass wir zu einer dauerhaft lebbaren Menschheit kommen. Das ist die Hoffnung und ich bin Optimist, was mir aber in Bezug auf die Erzählung, die Narrative auffällt. Also ich habe 2700 Artikel in meinem Computer und was da durchkommt, ist eine sehr misanthropische Sicht auf die Menschheit. Die meisten der Beiträger sehen es so, dass es gut wäre, wenn es den Menschen nicht geben würde. Ja? Wenn der Mensch nicht mehr da ist, ist alles okay.
Dann hoffen
wir
mal.
Diese Sichtweise habe ich nicht und diese Hoffnung habe ich auch nicht.
Ja, dann hoffe ich auch, dass Sie mit Ihrer optimistischen Sicht recht behalten. Christoph Antweiler im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Buch Anthropologie im Anthropozän, Theoriebausteine für das 21. Jahrhundert. Knapp 700 Seiten, Sie haben es gesagt, 98 Euro bei WBG Academic erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Antweiler.
Ihnen vielen Dank, Herr Rapanzel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eigentlich gilt es ja als ein großer Fortschritt, Kirche und Staat zu trennen. Die Freiheit der Religion zu schützen, aber eben auch die Freiheit von der Religion. Das ist eine westliche Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Seit einigen Jahren erleben wir aber, auch im Westen, einen fundamentalistischen Rollback gegen die als gottlos empfundene liberale Demokratie. Das ist dann eine ganz andere Erzählung von einem Machtkampf Gut gegen Böse und vom Versuch, die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten wieder abzuwickeln. Man denke nur an das faktische Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in Polen zum Beispiel oder nach dem Urteil des Supreme Court in etlichen US-Bundesstaaten. Ist also vielleicht Religion per se eine Gefahr für die liberale Demokratie? Der Religionsphilosoph und evangelische Theologe Ingolf Dalfert, der setzt eine ganz andere Erzählung dagegen. Er meint, ja, die Demokratie ist in Gefahr, aber eine politische Theologie kann die Demokratie sogar retten. Ob die Geschichte aufgeht, das hat Gesine Palmer nachgelesen.
Ist das wirklich wahr? Gelingt es der vernunftbasierten, deliberativen Demokratie nicht mehr, sich zu legitimieren? Ist sie folglich auf dem Weg zu einer bildmediengesteuerten Talkshow-Ochlokratie mit der Tendenz, sich selbst zu zerstören? In seinem anspruchsvollen Buch mit dem Titel »Die Krise der öffentlichen Vernunft« hat sich der Theologe Ingolf U. Dalfert ein Doppeltes vorgenommen. Er möchte sowohl die Theologie als auch die Demokratie gegen eine fortschreitende Erosion verteidigen. Genauer gesagt möchte er die Theologien als geeignete Helferinnen in der Krise der öffentlichen Vernunft ins Spiel bringen. Dass eine neue Verteidigung der Demokratie nötig ist, wird breite Zustimmung finden. Spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 muss noch dem letzten Optimisten klar sein, dass die Demokratie auch von innen gefährdet ist. Dieser Gefährdung von innen will Dalfert auf den Grund gehen. Dabei formuliert er im Vorwort die Frage,
ob im Horizont unserer Demokratiekonzeption die Gottesthematik noch eine Rolle spielen kann.
Diese Frage möchte er entschieden mit »Sie muss es sogar« beantworten. Zu diesem doppelten Zweck arbeitet er sich in 5 Kapiteln mit insgesamt 52 Unterkapiteln und gefühlt 5300 Einzelunterscheidungen durch die, wie man so sagt, einschlägige soziologische und politologische Literatur der letzten Jahrzehnte. Wer sich auf die ersten Kapitel zur gefährdeten Demokratie, 9 Unterkapitel, und zur Krise der Öffentlichkeit, 13 Unterkapitel, einlässt, bekommt einen Crashkurs in Luhmanns Systemtheorie und eine Habermas-Lektüre, die deutlich anzeigt, dass sich die Universitätstheologie auch durch dessen neuestes Werk, auch eine Geschichte der Philosophie von 2019, nicht richtig verstanden sieht. In immer neuen Wendungen, die sich teils apologetisch, teils eigensinnig, immer aber intelligent, belesen und engagiert lesen, erläutert Dalfert seine These. Gerade heute, gerade in der Legitimationskrise der deliberativen Demokratie, werde eine öffentliche Theologie bzw. ein Plural von öffentlichen Theologien an den Universitäten als den designierten Orten der öffentlichen Vernunft dringender gebraucht denn je. Dabei hat er freilich eine sehr moderne Gestalt der Theologien im Sinne.
War es einst ein Fortschritt, die Welt zu betrachten, etsi deus non daritur, so geht es heute gerade umgekehrt darum, sie zu betrachten, etsi deus daritur. Keine absolute Begründung des Glaubens, kein Eintreten für einen überflüssigen Lückenbüßergott, sondern das Offenhalten dieser Lücke im wissenschaftlichen Diskurs ist die Aufgabe der Theologie an der Universität. Eine Lücke, die erlaubt, Gott überall am Werk zu sehen, ohne ihn zur Erklärung von allem Möglichen oder von irgendetwas zu verharmlosen. Denn Gott erklärt nichts, aber alles impliziert seine Wirklichkeit.
Sind seine Gründe für diesen Ansatz plausibel? Gibt es diese Theologie der Offenheit überhaupt? Dalfert selbst jedenfalls arbeitet daran. Und ihre Beziehung zur offenen Gesellschaft möchte er neu begründen. Dies sei allein schon deswegen geboten, weil die für einige Jahrhunderte leidlich tragfähige Lösung nach den europäischen Religionskriegen, die Trennung von Religion und Politik, heute wieder zum Problem geworden sei.
Wer von Gott ausgeht, erwartet von denen, die das nicht tun, dass sie das rechtfertigen. Und wer nicht von Gott ausgeht, fordert von denen, die das tun, dass sie das rechtfertigen. Beide berufen sich auf die Vernunft, aber beide können weder die Unvernunft der anderen Seite schlagend beweisen, noch ihre eigene Position allein dadurch rechtfertigen, dass sie die Kritik der anderen Seite widerlegen.
Mit diesem Patt vor dem, was Kant den Gerichtshof der Vernunft nannte, wendet Dalfert sich, wie es TheologInnen gern tun, dessen Kritik der praktischen Vernunft zu und zitiert:
Es ist durchaus nötig, dass man sich vom Dasein Gottes überzeuge. Es ist aber nicht ebenso nötig, dass man es demonstriere.
Hatte Dalfert bereits in seinem langen Anlauf zur Erklärung der Universitätstheologie dem theologischen Denken einen spezifischen Platz in der Öffentlichkeit zugewiesen? Nämlich den, an dem es nicht um Politik gehe, sondern um Lebenswahrheiten, so kommt er in seinem Nachdenken über Kant auf diese Frage der Lebenswahrheiten zurück.
Nicht im Denken, sondern im Leben entscheidet sich die Gottesfrage. Das Denken kommt immer zu spät.
Hier, ziemlich in der Mitte des Buches, findet dann auch die wichtigste Parallelisierung von offenem theologischem Denken und dem Denken der Freiheit statt. In Entsprechung zur Gottesfrage
zeigte Kant in seiner kritischen praktischen Philosophie, dass es unvernünftig ist, nicht mit der Freiheit zu rechnen, aber nicht vernünftig, sie auf der Basis empirischer Erfahrung demonstrieren zu wollen. Man ist frei, wenn man Freiheit in Anspruch nimmt und sie praktiziert, nicht, wenn man einen Vernunftbeweis der Freiheit im Denken hat.
Dass zu Kants Freiheitskonzeption die Fähigkeit zum Neinsagen gehört, ist eine ihrer großen Stärken, mit denen Dalfert letztlich auch seine eigene, entschieden demokratiefreundliche Theologie ausstattet. Bei ihm kann nicht nur der einzelne Mensch, der in seinen vielfältigen modernen Teilsystemen zu leben und sich zu orientieren hat, Nein zur Tyrannei fremder und eigener Neigungen und Wünsche sagen. Bei Dalfert ist auch die Theologie in der Lage, sich selbst zu begrenzen, ohne sich deswegen ihre politischen Zähne ziehen zu lassen. So ist das Buch nicht nur ein Wasserstandsbericht von der Auseinandersetzung der Theologie mit ihren säkularen Kritikern aus der bundesrepublikanischen Soziologie und Philosophie, auch wenn die damit befassten Kapitel schon ein sehr spezielles Gedankenfeld bilden. Ebenfalls ist es nicht nur eine bildende Lektüre zum Training rationaler und manchmal wohl auch nicht ganz so rationaler Unterscheidungen. Es ist vor allem ein interessanter Beitrag aus unerwarteter Ecke gegen den leider zu fürchtenden ochlotischen Tod der Demokratie.
Das sagt Gesine Palmer über das Buch »Die Krise der öffentlichen Vernunft – über Demokratie, Urteilskraft und Gott« von Ingolf Dalfert. Das Buch ist in der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen und kostet 25 Euro. Das war's für heute von der Lesart von unserem Sachbuchmagazin. Tschüss, machen Sie's gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und iOS.